رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثاني والذي هو بعنوان كيف أزكي. وهذا هو اللقاء 29. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أسلوك بيوت الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe mit dem Titel Kaifa, wie. Somit zum zweiten Teil dieser Vortragsreihe, die die verschiedenen Richtlinien beinhaltet zur Entrichtung der Zakat, zur Entrichtung der Pflichtabgabe. Und so sind wir angekommen beim 29. Vortrag dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zala al-hadith mawsoolan an hadhi al-fariida al-azima wa hadha al-rukn al-rakin min arkan al-islam ita al-zaka. Bada'na al-tamhid bibayan al-athar wa al-thimar al-lati yajniha al-muzakki من زكاة ماله، وكذلك المزكى عليه، وكذلك المجتمع المسلم الذي تطبق فيه الزكاة. وبينا تلك الآثار والثمار، ثم انتقلنا إلى الآثار والثمار التي يجنيها المزكي يوم القيامة. اتكلمنا عن الأجر العظيم، اتكلمنا عن ثمرة بعنوان المزكي في ظل صدقته يوم القيامة. في هذا اللقاء مع ثمرة جديدة من الثمار التي يجنيها المزكي يوم القيامة، وهي النجاة من عقوبة مانعي الزكاة. النجاة من عقوبة مانعي الزكاة، فإن الله تعالى بين أن من منع الزكاة في الدنيا عذب وعوقب أشد العقوبة يوم القيامة، فقال عز من قائل: إن الذين يكنزون الذهب والفضة في سورة التوبة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية 35 سورة التوبة. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه عقوبة شديدة، إنها العذاب الأليم. فأمواله التي منع زكاتها في الدنيا وبخل بها تصفح صفائح، جزاكم الله خير، الله يرضى عنكم، ويحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله، أي تتحول إلى جمرات محرقة. يكوى بها الجبين، أي جبين مانع الزكاة. يكوى بها الجنب، يكوى بها الظهر، والعياذ بالله رب العالمين. ويظل في هذا العذاب حتى يرى مصيره، إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذا جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، أي قطع من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت، يعني كل ما تهدأ من سخونتها ولهيبها أعيدت له، أي تعاد مرة ثانية فتحمى في النار حتى تتحول إلى جمرات ثم يعاد العذاب، أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله السلام. وهذا الحديث يعد وظيفة من وظائف السنة النبوية بالنسبة للقرآن، وهي وظيفة التأكيد والإقرار لما جاء في آيات القرآن. فالقرآن تكلم عن عقوبة مانع الزكاة، وجاء النبي أكد العقوبة بحديثه عليه الصلاة والتسليم، ودي وظيفة مهمة للسنة، تأكيد وإقرار ما ورد في القرآن الكريم. فالقرآن والسنة من مشكات واحدة، من مشكات الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليمات عليه. فانظر إلى هذه العقوبة الشديدة التي يجنيها من منع الزكاة في الدنيا، وانظر إلى العطاء لمن يزكي في الدنيا ينجو من هذا العذاب. تخيل بقى في يوم القيامة، اليوم ك50,000 سنة، يعذب مانع الزكاة طيلة هذا اليوم، طيلة 50,000 سنة بسبب منعه لزكاة المال في الدنيا. اللي بيكون عنده المال ويبخل ويمنع ولا يخرج الزكاة، هذا أمره عجب. لماذا؟ لأن الزكاة حق المال، حق الفقير والمحتاج، هي حق الله في المال الذي منحك إياه وأعطاك ويسر لك السبل، وهي قدر يسير يسير. فمن بخل بعد عطاء فالجزاء من جنس العمل. نعم.
Liebe Geschwister im Islam, nachdem wir damit begonnen haben, in diese Thematik einzutauchen, in die Thematik der Zakat, so haben wir zuallererst damit begonnen, indem wir die Wichtigkeit dieser Zakat angesprochen haben, die Wichtigkeit dieser Pflicht und ihre Gewichtung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Pflicht des Entrichtens der Zakat bringt viele verschiedene Vorzüge mit sich. Ebenfalls in den vergangenen Unterrichten haben wir darüber gesprochen, welchen Vorzug es eigentlich auf den Entrichter hat, yani derjenige, der die Zakat entrichtet. Was hat er eigentlich für einen Vorzug davon? Und was ist der Vorzug dieser gewaltigen Pflicht, wenn man als Entrichter dieser Zakat nachkommt? Wir haben ebenfalls über die Vorzüge des Empfängers gesprochen, denn das ist auch ein wichtiger Aspekt, Alhamdulillah, das ist auch ein wichtiger Aspekt zu erläutern. Was sind eigentlich die Vorzüge des Empfängers der Zakat? Nachdem wir die Vorzüge des Entrichters und die Vorzüge des Empfängers besprochen haben, gibt es ebenfalls einen weiteren und einen sehr, sehr großen, wichtigen Vorzug. Das ist der Vorzug der muslimischen Gemeinschaft allgemein. Yani es gibt diese Vorzüge auf individueller Grundlage, sprich auf die Person, die entrichtet und die Person, die annimmt. Aber es gibt auch im Kollektiv einen Vorzug, der für die gesamte muslimische Gemeinschaft sozusagen Anwendung findet, dass jeder davon profitiert und dass die muslimische Gemeinschaft, die muslimische Community ebenfalls davon profitiert, wenn die Muslime dieser Pflicht nachkommen. Weiterhin haben wir über die Belohnung gesprochen. Nicht nur die Vorzüge, sondern auch die Belohnung desjenigen. Wir haben verschiedene Aussagen erwähnt. Wir haben die Aussagen erwähnt, die im Hadith überliefert worden sind, dass es am jüngsten Tag keinen Schatten gibt, außer den Schatten des Thrones Allahs, der für 7 bestimmte Personengruppen gilt. Ebenfalls haben wir diese Thematik näher erläutert. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, sprechen wir über das Entkommen der Bestrafung. Aus islamischer Sicht wird das unterschieden, die Belohnung, die du bekommst, aber auch die Strafe, vor der du ferngehalten wirst. Und das ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Und die Thematik der Zakat, liebe Geschwister, wenn man sich die Verse des Koran anschaut, wenn man sich die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anschaut, dann wird einem bewusst, was für eine gewaltige Pflicht das eigentlich ist. Weil viele Muslime heutzutage auch in unserer Community, dass man sich dessen gar nicht so bewusst ist, wie wichtig ist eigentlich das Entrichten der Zakat. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat At-Tawbah, Vers 35, der letzte Part des Vers 34, dann den Vers 35. In der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe. Am Tag, da im Feuer der Hölle darüber heiß gemacht wird und damit ihre Stirnen, ihre Seiten und ihre Rücken gebrandmarkt werden. Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt, nun kostet, was ihr zu horten pfleget. Ich wiederhole den Vers ein weiteres Mal. Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe. Am Tag, da im Feuer der Hölle darüber heiß gemacht wird und damit ihre Stirnen, ihre Seiten und ihre Rücken gebrandmarkt werden. Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt, nun kostet, was ihr zu horten pfleget. Und ebenfalls im Hadith, der überliefert wird von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genau das ebenfalls in der Sunna beschrieben hat, indem er sagt, wer auch immer im Besitz von Gold oder Silber ist und die Zakat davon nicht entrichtet, dem wird eine Strafe zuteil. Und er beschreibt genau das, womit ebenfalls der Koran gekommen ist, dass er an einem Tag, und man sollte sich dessen bewusst sein, einen Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala, einen Tag an diesen gewaltigen, in dieser Zeit, die jeder von uns erleben wird, ist in der Zeitrechnung, als wären es 50.000 Jahre nach unserer Rechnung. Das heißt, die Sunna, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mit dieser Aussage hat er diesen Vers, diese Aussage Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Und das ist eine Wadifa, das ist sozusagen einer der Aufgaben der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass quasi bestimmte Aussagen, welche in der Sunna vorkommen, diese vorkommen, um die Verse Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal zu bekräftigen. Wir sehen oftmals verschiedene Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die beispielsweise gewisse Dinge in Anführungszeichen lediglich beschreiben, wie beispielsweise, dass es zur Pflicht gemacht worden ist, das Gebet auszuführen. Dann kommen Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die uns darlegen, wie diese Pflicht auszuführen ist. Und an diesem Beispiel ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls mit nicht in haargenau diesem Wortlaut, aber der hat ebenfalls diesen Wortgebrauch angewendet, um zu bestätigen, was im Koran gekommen ist. Und das ist eine Sache, die man ganz oft in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sieht. Und deswegen sollte auch jedem Einzelnen bewusst sein, diejenigen, die über die Offenbarung sprechen, dass die Offenbarung nicht nur lediglich der Koran ist, nicht wie es heutzutage von manchen Gruppierungen erwähnt wird oder ähnliches, sondern die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind ebenfalls als eine Offenbarung zu deuten, basierend auf der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, indem er in der sinngemäßen Übersetzung sagt, und er spricht nicht aus freiem Geleit oder er spricht nicht aus freien Stücken oder er spricht nicht frei von sich selbst, vielmehr ist es eine Offenbarung, die ihm gegeben wird. Und das ist eine Bekräftigung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen dies, um zu erwähnen, dass derjenige, der die Zakat entrichtet, dass es wichtig ist zu wissen, welche Belohnung er bekommt, aber auch wichtig zu wissen, welche Strafe ihm denn drohen würde, wenn er diese Zakat nicht entrichten würde. Und das, damit man sich bewusst wird, dass dieser Anteil des Vermögens, dieses Zakat, dass es ein Anrecht, Allah subhanahu wa ta'ala, ist und ein Anrecht des Bedürftigen auf dein Vermögen, das du von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hast.
الحديث الذي بين أيدينا الذي يبين عقوبة مانع الزكاة فيه أيضا رفع للخلاف والنزاع بين العلماء في حكم مانع الزكاة لأن العلماء اختلفوا في حكم مانع الزكاة فريق يرى أنه كافر مرتد عن الإسلام وبالتالي فهو مخلد في النار على قولهم وفريق يرى أنه فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر وهو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه الذين كفروه استدلوا بأدلة من بينها قول الله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فعلق الإيمان على إيش؟ على ترك الشرك ودخول الإسلام وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فذهب الفريق الأول إلى أن تارك الزكاة كافر بالآية دي وأيضا بفعل الصديق بعد أن تولى الخلافة رفع لواء حروب الردة وقاتل مانع الزكاة والحروب اسمها إيش؟ حروب الردة إذن فهم مرتدون ده القول الأول القول الثاني أن مانع الزكاة فاسق مرتكب لكبيرة ومرتكب الكبيرة في المشيئة أي في مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه طب ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا الذي ذكرناه منذ قليل في حكم مانع الزكاة ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد أن بين عقابه قال فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والكافر لا سبيل له إلى الجنة إذن مانع الزكاة ليس مرتدا وليس كافرا طب يا جماعة طب ماذا تردون على قتال الصديق للمرتدين؟ الرد أن الصديق لم يقاتل مانع الزكاة فقط إنما كان يقاتل كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وده مرتد وأتباعه مرتدون كان يقاتل من جحد الزكاة وأنكرها لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وكان يقاتل من تأول منهم على أنهم من البغاة ومنع مانع الزكاة لولي الأمر أن يقاتله حتى يدفعها ويسمى من البغاة ما دام لم ينكر ولكنه باخل أو تكاسل أو يقاتله الله يرضى عليه يقاتله ولي أمر المسلمين إذا حروب الردة لم تكن لمانع الزكاة فقط لكن كانت لكل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وسجاح وغيره وغيره ودول صنف من المرتدين في فريق منع الزكاة جحودا قال لك بس بقى محمد مات خلاص مش هندفع وأنكر الزكاة ولا حق لأحد فيها وفريق تأول إن كان الأحق بأخذها الرسول ولا شك أن من يأتي بعد الرسول ليس بمنزلة الرسول عشان نعطيه زكاة أموالنا فمنع متأولا فدول بيقاتلوا قتال البغاء أي المعتدين اللي اعتدوا على حق من حقوق الله ولذلك الصديق قال لعمر عندما راجعه في قتال من منع الزكاة قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه فده اسمه قتال البغاة مش قتال المرتدين إذن القتال كان لأصناف متعددة، منهم المرتد ومنهم الباغي، فقاتل الجميع تحت لواء حروب الردة. حروب إيش؟ الردة. إذن الحديث اللي بين إيدنا بيرفع النزاع ده، عشان كده بنقول دايما لطالب العلم الموفق المسدد ينبغي عليه في أي مسألة أن يجمع جميع النصوص الواردة في المسألة، يجمع جميع الآيات الواردة وجميع النصوص في السنة الواردة في حكم المسألة حتى يتمكن من الإصابة في الحكم. إذن الراجح والذي يرفع النزاع في المسألة أن من منع الزكاة كسلا لا جحودا ولا إنكارا فهو مرتكب لكبيرة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا شك أن الكافر لا سبيل له إلى الجنة لأنه مخلد في النار باتفاق.
Wir machen einen kleinen Ausflug und reden kurz über das Urteil. Was ist das Urteil über denjenigen, yani jetzt kommen wir kurz von den Vorzüglichkeiten der Zakat weg und welche Belohnung einem zuteil wird. Wir sprechen über Grundlagen der Urteilfällung aus islamischer Sicht. Yani welche Grundlagen werden herangezogen, wenn wir jetzt über die Zakat sprechen, um ein Urteil zu fällen? Derjenige, der die Zakat nicht entrichtet, ist er ein Muslim oder hat er quasi die Religion des Islam verlassen? Und das ist eine Thematik, über die sich viele Gelehrten unterhalten und unterhalten haben und wahrscheinlich lange Zeit auch noch unterhalten werden. In dieser Sache gibt es zwei Meinungen. Es gibt die eine Meinung, und man kann sich das ähnlich vorstellen wie beim Gebet, es gibt die zwei Meinungen. Es gibt die Meinung, dass derjenige, der die Zakat verweigert, dass er die Religion verlassen hat, dass er den Unglaube begangen hat, dass er quasi übergegangen ist zum Unglaube und dem Islam den Rücken gekehrt hat. Und es gibt die Aussage, die besagt, dass derjenige, der die Zakat verweigert, dass er kein Ungläubiger ist, sondern er ist gleichzustellen mit einem Freveler, der Frevel begeht oder sozusagen der eine große, gewaltige Sünde vollzieht. Und das ist immer spannend, wenn man sich anschaut, wie die Gelehrten miteinander diskutieren oder welche Argumente herangezogen werden, um eben ein solches Urteil zu fällen. Diejenigen, die sagen, dass er ein Ungläubiger ist, dass er aus der Religion des Islam ausgetreten ist, haben eine Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Koran zitiert, in dem Allah subhanahu wa ta'ala über die Kuffar spricht, in dem Allah subhanahu wa ta'ala über die Ungläubigen spricht und er sagt, yani der Vers geht länger, aber den wichtigen Teil des Verses, welchen wir jetzt erwähnen werden. Und wenn sie zum Glaube gefunden haben, yani er spricht über die Ungläubigen zu der damaligen Zeit, und Allah Azza wa Jal setzt gewisse Voraussetzungen, um sie des Glaubens zugehörig zu machen. Er sagt, und wenn sie den Glauben angenommen haben, yani den Iman, wenn sie den Glauben angenommen haben und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann sind sie eure Brüder. Yani damit ist die Brüderlichkeit im islamischen Sinne gemeint. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn sie den Glauben angenommen haben, das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann sind sie eure Brüder. Yani kann man von diesem Vers ausgehen und deswegen ist das die eine Seite beziehungsweise eine Argumentation, die man betrachten sollte, derjenigen, die sagen, wer die Zakat nicht entrichtet, ist ein Kafir. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers es zur Bedingung gemacht hat. Wann gilt er als mein Bruder im religiösen Sinne, im islamischen Sinne? Wenn er den Glauben angenommen hat, wenn er das Gebet verrichtet und wenn er die Zakat entrichtet. Das bedeutet automatisch im Umkehrschluss, dass derjenige, der den Glauben nicht hat, nicht als Bruder gilt, dass derjenige, der das Gebet nicht verrichtet und das ist der wichtige Punkt des heutigen Abends, und wenn er die Zakat nicht entrichtet, gilt er quasi nicht als Bruder im Glauben. Ein weiteres Argument, welches herangezogen wird, ist, dass zur Zeit der Khilafa, zur Zeit von Abu Bakr radiallahu anhu, nachdem Abu Bakr radiallahu anhu die Khilafa übernommen hat, dass er zu dieser Zeit den Verweigerer der Zakat yani bekämpft hat, dass sie offenkundig bekämpft wurden. Merkt euch diese Aussage, zu dieser Aussage werden wir gleich nochmal kommen. Wir schauen uns das Argument derjenigen an, die sagen, er ist kein Ungläubiger in dem Sinne, sondern er hat einen Frevel begangen, er hat eine große Sünde begangen. Und diese zitieren genau den Hadith des heutigen Abends, den wir hier angesprochen haben. Sie sagen, er kann kein Ungläubiger in dem Sinne sein, denn wenn er ein Ungläubiger wäre, wäre es überhaupt gar keine Option, dass er das Paradies betreten wird. Wenn er auf dem Unglauben stirbt, ist es keine Option, es ist überhaupt nicht möglich, dass er das Paradies betritt. Aber in dieser Aussage, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getätigt hat, im Hadith von Abu Huraira, den wir angesprochen haben, heißt es, wer auch immer im Besitz von Gold oder Silber ist und davon nicht die Zakat entrichtet, der wird so lange mit Teilen aus der Hölle, aus dem Höllenfeuer gebrandmarkt, bis quasi dieser Tag vorübergeht. Das ist dieser Tag, der bei uns als Menschen im Maßstab 50.000 Jahre dauert. Und wenn dieser Tag vorbei ist, und das ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er wird so lange gebrandmarkt und bestraft damit, bis ihm sein Ausgangsort bzw. bis ihm seine Endstation gezeigt wird, entweder Paradies oder Höllenfeuer. Und das würde sich ja widersprechen. Wenn man sagt, er ist ein Ungläubiger, er hat die Religion des Islam verlassen, dann würde es nicht zur Option stehen, dass man sagt, am Ende wird ihm gezeigt, entweder kommt er in die Hölle oder er kommt ins Paradies. Und das ist die Aussage derjenigen, die sagen, das ist ein Beweis dafür, dass er kein Ungläubiger in dem Sinne sein kann. Und sie zitieren ebenfalls, deswegen habe ich vorhin gesagt, wir merken uns kurz diese Aussage, sie zitieren ebenfalls die Aussage, als Abu Bakr radiallahu anhu in seiner Khilafa diejenigen bekämpft hat, die diese Zakat verweigert haben. Aber sie sagen, man muss sich die Thematik detailliert anschauen. Er hat nicht den, in Anführungszeichen, bloßen Verweigerer bekämpft, sondern er hat denjenigen bekämpft, der verweigert und sie als Pflicht abgesprochen hat und sich bewusst weigert. Derjenige, der als Beispiel wurden Aussagen getätigt, wie der Prophet Muhammad ist verstorben, warum soll ich Abu Bakr jetzt meine Zakat geben? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist verstorben, ich entrichte jetzt nicht mehr die Zakat. Die Zakat ist nicht mehr gegenwärtig. Die Zakat ist nicht mehr als Pflicht zu betrachten. Das ist nicht lediglich jemand, der die Zakat verweigert, weil es gibt einen essentiellen Unterschied. Es kann ja sein, dass ich im Besitz von Gold und Silber bin, aber ich entrichte die Zakat nicht aus Faulheit, aus verschiedenen anderen Gründen, die hier nicht gut zu heißen sind. Ich erwähne dies lediglich, dass man diesen Unterschied versteht. Er weiß, es ist eigentlich eine Pflicht, er müsste die Zakat entrichten, aber aus welchem Grund auch immer entrichtet er nicht die Zakat. Das ist der eine Part. Es gibt aber auch den Part, der sich bewusst ist, dass es eine Pflicht ist, aber absichtlich weigert, diese Zakat zu entrichten, weil er vielleicht diese Pflicht nicht erachtet oder nicht respektiert oder sie nicht als eine solche Pflicht wahrnimmt, wie sie eigentlich wahrzunehmen sein sollte. Und deswegen ist das, was der Scheich ebenfalls erwähnt und was die Meinung ist, dass dieser Hadith es leichter gemacht hat, diese Meinungsverschiedenheit zu verstehen und dass die stärkere dass die starke Meinung ist und die Meinung, die auch der Scheich vertritt, dass er kein Ungläubiger in dem Sinne ist, wie gesagt, basierend darauf auf diesem Hadith, sonst wäre es keine Option, das Paradies zu erwähnen, wenn es um seinen Ausgangsort bzw. um seine Endstation geht.
بعد هذا البيان للثمار اليانعة لزكاة المال سواء للمزكي أو المزكى عليه أو المجتمع المسلم الذي تطبق فيه الزكاة تعالوا نتعرف على قضية الزكاة. أنا عندي الزكاة هناك زكاة النقدين والمقصود بالنقدين الذهب والفضة ويلحق بهما الصرف للأوراق النقدية اللي بنسميها زكاة المال زكاة المال وفي عندنا زكاة عروض التجارة التجار اللي عندهم سلع للبيع والشراء أيضا عليها زكاة وفي عندنا زكاة بهيمة الأنعام كالإبل كالبقر جاموس الضأن الماعز دي كلها فيها زكاة بضوابط وشروط معينة وفي عندنا الركاز اللي هو الزكاة اللي بتخرج عن الكنز المدفون واحد وجد مثلا تحت أرض بيته كنزا ففي حاجة اسمها الركاز يعني بيخرج الخمس طلع شوية ذهب شوية كذا ككنز مدفون في بيته فنقول له طلع الخمس اسمه الركاز فبنطلع خمس قيمة الكنز الذي حصله صاحب الأرض أو صاحب البيت لأنها في ملكه، لكن ما يروحش يحفر في ملك الناس يقول لك أنا لقيت مش عارف إيه. لا، ده الكنز يكون في بيتك، في أرضك المملوكة لك، إنما تنقبش في أرض الناس ولا في أرض الدولة، هذه سرقة وهذه جريمة كبيرة. إنما الكنز المقصود به في بيتك، فيما تملك، في أرضك أنت وجدت، هذا لك ملك لك، لكن بتخرج عنه الخمس، بتخرج عنه الخمس. فدي بالنسبة لقضية الزكاة بإجمال. طيب هنقف الآن مع زكاة المال. عندنا زكاة المال اللي هو الصرف اللي بتسموها انتوا المصاري، وانتوا عارفين أصل كلمة مصاري، لأن أول من صق تلك النقود مصر. مصر عشان كده بيسموها أم الدنيا، شاء من شاء وأبى أم أبى. هذه حقائق ينكرها من ينكرها، وينكر الجميل من ينكر، هذه حقائق. أذكر أني كنت في مؤتمر هنا في فرنسا وبعض المشايخ من السعودية، فكنا جالسين على العشاء فيتحدثون عن البلدان، فقلت لأحدهم من علماء السعودية: الرسول الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم أوصاكم علينا خيرا. قال: ذكرني يا شيخ، الله يبارك فيك. قلت: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى سيفتح عليكم بلدا يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فالشيخ قام وكبر رأسي وقال: صدقت والله، كم غفلنا عن وصايا الرسول. يا إخوة، هذه البلد مصر خاصة، كما كان يقول عمرو بن العاص وغيره من الصحابة، كانوا يقولون: من حكم مصر يحكم العالم. إن أرض مباركة، أرض طيبة، أرض عاش فيها جل الأنبياء والمرسلين، عاش فيها يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويعقوب والد يوسف وإخوة يوسف، عاش على أرضها موسى الكليم وهارون عليهما الصلاة وأزكى التسليم، مر بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومر بها عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم مع أمه البتول مريم عليها السلام. أرض فيها بقعة مباركة، جبل الطور الذي كلم الله تعالى عنده موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأقسم الله به في كتابه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. مصر كانت مخزن العالم القديم بأسره للغلال والطعام، العالم كله كان يأتي للطعام في مصر. وتصدق علينا إن نراك من المحسنين، يوسف عليه السلام عندما حكم مصر وكان وزيرا لاقتصادها، والعالم كله كان يأتي لجلب الميرة منين؟ من مصر. التكية ما زالت موجودة عندنا في مصر، اللي كان بيخرج منها كسوة الكعبة ويخرج منها الملابس لدول الخليج قاطبة في مصر. مصر أم الدنيا، دي حقيقة، ليست نصارا لسخرية أو أن يقلل البعض من شأنها، لأن المؤمن حقا من يصون الود ويحفظ الجميل. مصر الدولة الوحيدة التي لا تعرف ما يسمى باللجوء، بل يأتينا من دول العالم أجمع كأهل للبلد، يمتلكون ويتاجرون، بل ويزيدون منزلة بين المصريين. مصر دولة عجيبة يا إخوة، مصر ما بتعملش خيام للاجي على حدودها، بل بالعكس، مصر بلد الجميع، عشان كده هي أم الدنيا. أم الدنيا أيام ما كان دول الخليج في خيام من شعر ويمشون على الرماح وفاة، كان مصر ترسل لهم الكسوة والطعام والمال. الذي أنار الحرمين مصري، والذي أعاد ترميم الحرمين مصري، بل الذي بنى أبيار علي كان أميرا سودانيا يوما كانت السودان تحت حكم مصر، عشان كده تسمى أبيار علي. السودان اللي الآن شوف في ذيل القائمة الآن، كان أميرها في الوقت ده تابع لحكم مصر، وهو الذي عمر أرض الحجاز وبنى أبيار علي عشان الحجيج ويعتبرون من الميقات. لكن سبحان الله ينسى من ينسى. الآن نظام الكفالة والتجبر في دول الخليج نسوا الفضل والجميل إلا من رحم ربي وعصى. فعندما نتكلم نحن نتكلم بالحقائق. مصر يا إخوة لا كما يصورها الإعلام الفاسق راقصات ومغنيين، أبدا. مصر بلد العلماء وبلد الفقهاء، مصر بلد الريادة، بلد الكرم والجود. إنها مصر يا إخوة، مصر التي ذكرت في القرآن باسمها 4 مرات صريحة وأكثر من 30 مرة بالتلميح، مصر. نقول هذا لا عصبية ولكن حقيقة لبيان الحقائق. عندنا قريب مثلا من 9 مليون من فلسطين يعيشون كأهل بلد، لا يعيشون كلاجئين. اللي اليوم يبدأ بعض المنحرفين يسيئون لمصر أو يطعنون في مكانتها. اسألوا أهل فلسطين الذين يعيشون في مصر، بل اسألوا أهل سوريا الذين يعيشون بيننا في مصر. كيف هي مصر وكيف أهلها؟ دعكم من السياسات واحفظوا المنازل وأقدار الناس. عندما يوصي النبي بأهل مصر لا يوصي بهذا إلا بوحي، استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الله أكبر. هاجر أم إسماعيل جد نبينا مصرية، مارية أم إبراهيم ولد نبينا مصرية، وده معنى ذمة ورحم. فإذا أردنا أن نتحدث عن مصر يعني مش هيكفينا الوقت. اذهب إلى مصر في أي وقت وانظر إلى جمال أهلها وكرم أهلها، انظر إلى دفء أرضها ودفء العيش بها. إنها مصر يا قوم. اليوم يتطاول على أهل مصر ويطعن في أهل مصر، ويجي قبيح أو قبيحة يقول لك بلد الراقصات. الراقصات دي في إعلامكم المأجور. مصر براء من هذا، مصر أجل وأكرم من هذا. إنما ده إعلام مسلط على جميع دول الإسلام ليس مصر فحسب، ويتقنون صناعة الفجور والفسق. جيب لك المهرجانات والراقصات على إن هي دي البلد. أذكر مرة كنت في سفر مع أحد المشايخ هنا، وكان معنا أحد المصريين اللي تربى في ألمانيا هنا وقعد أكثر من 40 سنة، فراكب معنا في السيارة بعد المحاضرة وعمال دي مصر دي كلها فساد، دي مصر دي كلها في، هو مصري خلاص. فأنا قلت له أنت نزلت فين في مصر؟ هل أنا كنت في الغردقة؟ قلت له بس رجليك، لأنك أصلا من أهل الفسق وديتك فين؟ عند الفسق. قلت له على فكرة بقى في شارع في مصر مش شارع الهرم. قال لي ايوه، واحمر وشه كده. قلت له الطريق وانت رايح للهرم كده كل اللي على اليمين دي كازينوهات ومراقص، في المقابل الكازينوهات في مسجد الرحمه اللي بيدرس فيه ابو اسحاق الحويني، بيدرس فيه محمد حسان، بيدرس فيه محمد حسين يعقوب، بيدرس فيه محمد بن اسماعيل المقدم، بيدرس فيه علماء الامه، تجد فيه الصالحين والمتقين وطلاب العلم، تجد فيه كفالة اليتيم ورفع الحرج عن الفقير. حضرتك بقى رحت عند كازن الليل فشفت كل الناس رقصين في مصر، إنما أنا رحت عند مسجد الرحمة فشفت كل الناس علماء في مصر وأتقياء وصالحين في مصر. إذن أنت ترى بعينك، أنت عينك عين فاسق فلن ترى إلا الفسق، لكن لو عينك عين صالح لن ترى إلا الصلاح، لأنك هتروح عند الصالحين مش هتروح عند الفاسقين ولا عند المفسدين. واحد رأي الغرداء، راح يلف الغرداء. غرداء يعني إيه؟ يعني بلاجات، يعني شواطئ للعراة، يعني مراقص وفنادق وخمور. أدي الغرداء وغيرها. راح شرم الشيخ، هتروح لمين في شرم الشيخ؟ نقول لك مصر بلد الأزهر، مصر بلد الإرساليات العلمية لجميع دول أفريقيا. في مصر شيخ اسمه وحيد عبد السلام بالي، ملايين من الأفارقة دخلوا الإسلام بفضل من الله على يده، وهو رجل من مصر. آلاف المشاريع الخيرية في أفريقيا، اسألوا علماء مصر ودعاة مصر عنه. انظروا إلى إرساليات الأزهر للعالم أجمع منذ القدم. نهضة علمية في الجزائر على يد أهل مصر من المدرسين والصالحين والعلماء. جامعة إسلامية في الجزائر على يد علماء مصر. صحوة علمية في المملكة العربية السعودية على يد علماء مصر. لكن هناك من ينسى الفضل، فلابد أن نذكر بالفضل عشان نعرف قدر مصر. فاسمها بقى مصاري. اسمها إيش؟ مصاري نسبة لمصر. مصر من سقت المصاري وطبعت المصاري. مصر نهضة وحضارة، حضارة 7000 سنة ويزيد. يعني عندما كانت مصر لم يكن هناك ما يسمى بدول الخليج أصلا، ما كانش فيه لا سعودية ولا غيره، كان فيه مصر من 7000 سنة. مصر إخوة حضارة. فلابد أن ينظر المرء بعين الصلاح لا بعين الفسق والفجور حتى يعي الحقائق. طب ما شيخكم من مصر يا أولادي الإيه؟ أنا أذكر سنة 2007 كنا في بوربخ فقاعدين بنتغدى، فمعايا أحد أخ من الجزائر بيقول لي والله يا شيخ أنت حببتنا في مصر، أنا نفسي أزور مصر. قلت له ليه؟ قال لي عشان أشوف الأهرام. قلت له يا خايب ما أنت عندك هرمين في ألمانيا. قال لي وين؟ قلت له عندك هرم قاعد جنبك اهو وفي هرم تاني في فرانكفورت. ايام ما كانش فتحي في فرانكفورت. قعد يضحك قال لي والله عندك حق، هرم مين من حجاره، عندك اهرام اهو بيعلموك. فخلي بالك لا تنسى الفضل ولا تنسى الجميل. فاذا في زكاه المصاري بقى الصرف، يعني هنتكلم الليله باشاره سريعه عن زكاه المال بعد ان يترجم المترجم ان شاء الله.
Liebe Geschwister, es sollte ebenfalls bewusst sein, dass es verschiedene Arten der Zakat, nicht verschiedene Arten der Zakat, sondern verschiedene Vermögensgegenstände, auf die die Zakat zu entrichten ist. Das erste, was wir erwähnen, und das ist wahrscheinlich das Geläufige und das, was man kennt, ist die Zakat, die man entrichtet auf seinen Besitz von Gold, Silber oder in Anführungszeichen Geldwert, ne? Dein Betrag, den du auf dem Konto hast, den du zu Hause hast, wie auch immer. Ja, nicht. Sprich, Zakat, das Entrichten der Zakat aufgrund des vorhandenen Goldes, vorhandenen Silber oder vorhandenen Vermögen in Form von Geld. Dann gibt es die Zakat, die man entrichtet auf Waren, welche man besitzt. Und das betrifft dann oftmals die Händler, dass er einen großen Handel betreibt oder wie auch immer und er ist im Besitz von Waren. Sei es jetzt eine Lagerhalle oder ähnliches, er ist im Besitz von Waren in einem großen Wert, in einem bestimmten Wert. Auf diese Waren ebenfalls muss eine gewisse Art der Zakat entrichtet werden. Dann gibt es die Zakat, die man entrichtet aufgrund des Besitzes von Nutztieren. Auch das ist eine Art der Zakat. Und dann gibt es die Zakat, die man entrichtet aufgrund eines verborgenen Schatzes, den man gefunden hat, auch wenn das jetzt vielleicht weit hergeholt ist oder jetzt hier nicht gängig ist. Aber wenn man beispielsweise im Besitz eines Grundstücks ist und man gräbt unter der Erde, man hat einen Tiefbau oder wie auch immer vor und man wird fündig, man findet einen Schatz, sei es jetzt ein Schatz aus Goldstücke oder wie auch immer. Wichtig ist dabei aber, dass man auf seinem eigenen Grundstück gräbt und nicht auf fremde Grundstücke oder so. Nicht, dass man jetzt anfängt, kreuz und quer überall zu buddeln, weil man sich denkt, okay, vielleicht könnte sich ja da ein Schatz befinden oder ähnliches. Das heißt, auf deinem eigenen Grundstück, ich kann dir auch die Hoffnung vielleicht nehmen, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du jetzt heute Abend anfängst zu graben, ist nicht sehr hoch, dass du da was findest. Kannst es natürlich gerne versuchen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Das heißt, auch dann, wenn du einen Schatz findest und dieser Schatz einen gewissen Wert hat, sei es jetzt, du findest jetzt eine Goldmünzen oder ähnliches an Silber oder wie auch immer, oder du findest einen Geldkoffer bei dir im Grundstück, dann ist dieser dir, also islamisch gesehen, ist es dein Besitz, wenn du es, außer du weißt jetzt natürlich, es ist, du hast das Grundstück vor einem Jahr gekauft und es ist jemand anderem oder wie auch immer, aber auf diese Details wollen wir nicht eingehen. Sprich, du gräbst und du findest einen Schatz, dann ist es so, dass dieser Besitz dir ist, allerdings musst du auch aufgrund dieses Besitzes dann eine Zakat entrichten. Heute Abend in einem Schnelldurchlauf werden wir über die Zakat des Vermögens, und das ist das wahrscheinlich, was prozentual die meisten Menschen von uns tangiert, dass man eine Zakat entrichtet aufgrund von Vermögen, das man hat, sei es jetzt Gold, Silber oder deine Ersparnisse. Dieses Vermögen, deswegen, wir hatten auch noch einen kurzen Ausflug, wie der Scheich kurz über die Geschichte von Misr gesprochen hat, über Ägypten. Jeder von euch oder die meisten von euch haben es bestimmt schon mal gehört, Vermögen, Masari, der Begriff Masari, der dafür genutzt wird. Dieser Begriff hat seinen Ursprung, dass er aus Ägypten gekommen ist. Ägypten war früher, man sagt, Ägypten war die Mutter aller Länder, war die Mutter aller Regionen. Ägypten wurde namentlich, nicht symbolisch, sondern namentlich alleine viermal im Koran erwähnt. Wir haben so viele Propheten, die in Ägypten gelebt haben, beispielsweise Yusuf, Jakob, Musa a.s., Harun, möge Allah Segen und Friede auf allen sein, ebenfalls das Land durchreist, hat Ibrahim, hat Isa a.s., ebenfalls Misr, Ägypten war früher dafür bekannt, für Vermögen und wie wohltätig sie waren. Yani selbst die Verkleidung der Kaaba war früher aus Misr gekommen, war früher aus Ägypten gekommen. Die Kleidung, die genäht worden ist, kam aus Ägypten. Viele der heutigen bekannten arabischen Länder, wie die arabische Halbinsel oder die Emirate oder ähnliches, diese Länder gab es ja früher nicht, aber die Bevölkerung hat es ja irgendwo gegeben. Und diese haben allesamt und so viele, die von den Reichtümern und dem Fortschritt Ägyptens profitiert haben. Ja, ein Land, das es bereits seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren gibt. Und deswegen ist es, sollte man sich immer bewusst sein, unabhängig der politischen Lage oder ähnliches. Man sollte immer, wenn man redet, egal ob es über eine Person ist, ob es über ein Land ist oder ähnliches, man muss sich mit dieser Geschichte befassen, man muss sich damit auseinandersetzen, wie viel Khair in diesem Land schon geschehen ist, weil in diesen Zeiten heute hören wir, dass sehr viel lediglich über die gegenwärtige politische Lage in Ägypten gesprochen wird. Aber, liebe Geschwister, lass uns nicht zu denjenigen gehören, sondern wenn man über eine Person, über ein Land, über eine Gemeinschaft oder wie auch immer spricht, sollte man sich damit auseinandersetzen und sollte ebenfalls die Vorzüge kennen. Selbst in der Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde ebenfalls so viel über das Land Misr, über das Land, das wir heute als Ägypten kennen, berichtet. Das nur lediglich, um zu erwähnen, was für einen Vorzug Ägypten hat. Wir kommen nochmal zurück, wie erwähnt, zu diesem Thema des heutigen Abends. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir speziell über Zakat des Vermögens sprechen.
Zakat al-Mal, ya ikhwa, laha shurutun wa dawabit. Awalan, la budda an yatawafar al-nisab. Wa al-nisabu huwa qadrun min al-mal. Yakunu fa'idan an hajatika al-daruriyya. Min maskan, wa ma'kal, wa mashrab. Wa yakun khaliyan min al-duyun. يعني فائض عن الحاجة. والنصاب هو يعادل 85 جراما من الذهب. طبعا الذهب عيار 24. بتشوف جرام الذهب بكم؟ فلو عندك مال فائض يعادل قيمة 85 جراما من الذهب يبقى ده شرط. يبقى أنت عندك النصاب الآن. الشرط الثاني أن يحول على هذا المال الفائض الحول الهجري، يعني سنة هجرية كاملة، عندها تجب فيه زكاة المال. لو قلنا مثلا أن قيمة 85 جراما من الذهب باليورو مثلا 4000 يورو مثلا، أنا ما أعرفش الجيران بكام؟ أنا بضرب مثالا فقط. وحضرتك عندك المبلغ ده فائض عن الحاجة، يعني ساكن وبتاكل وبتشرب وبتلبس وتمام ومعلكش ديون، ودول فايضين عندك شايلهم، وحال عليهم الحال الهجري، نقول لك وجبت فيهم الزكاة. عن كل 1000 يورو هتطلع 2.5%، يعني 25 يورو فقط. يبقى 4000 هتخرج عنهم زكاة دي ايه؟ 100 يورو فقط. كل سنة 100 يورو. المئة يورو انت ممكن بتروح تعمل اين كوف بلغة الالمان، يعني مشتريات، بتجيب شوية زفت يعني عصير. لو روح تبيهم عند محمد هتخرج بتوتة بلاستيك قد كده بس، صح محمد؟ بس علبة جبنة، علبة زيتون، مش عارف حلوة، كيس لب، مش عارف ايه، دفع المئة يورو وخرج. تخيل بقى دي هي زكاة المال عن 4000 يورو كل سنة. وهناك من يبخل بها، وهناك من يمنعها، سبحان الله. فلو عندك 10000 يورو فايدين يبقى تطلع 250 يورو فقط. يا رب شوف بنا منحك 10000، نقول لك طلع منهم فقط 250 يورو زكاة كل سنة، كل سنة. وهناك من يبخل، وهناك من يمنع. وكل ما ربنا يعطيك ويزود لازم تنتبه. عشان كده بيأتي البخل عند أهل الدنيا. ليه؟ لو واحد عنده 1000000 يورو ما بينظرش للمليون، بينظر للمئتين وخمسين ألف اللي يطلعهم، ونسي أنه عنده إيه؟ 1000000 يورو. عفوا، 25000، صح؟ 1000000،
نعم،
25000 فقط. فنظر 25000 هطلع زكاة، ونسي أنه عنده إيه؟ 1000000. ودي المصيبة، بتنظر للي بتخرجه ما بتنظرش للي تملكه. فعشان كده وأحضرت الأنفس الشح. يوم ما كان مش لاقي ياكل، بس لو عندي، طب بقى عندك. والقرآن ضرب المثل بده لأحد المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ده قبل ما يكون عنده. فلما آتاهم من فضله إيه اللي حصل؟ بخلوا به. لما جالهم مانعوا، فالنتيجة فأعقبهم نفاقا والعياذ بالله، لا يقبلهم الله عز وجل لنفاقهم. إذن الجزاء من جنس العمل. أعطاك فعليك أن تعطي خلقه، عليك أن تعرف حقه وحق المال. فالذي منح والذي أنعم هو الله. المال ماله ونحن مستخلفون فيه، وكل ما هتعطي هنزودك، لأن الجزاء من جنس العمل. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. نعم، طبعا المقام ده هنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، لأن لسه التفصيلات في الزكاة نرجئها للقاء القادم إن شاء الله.
Zum Abschluss des heutigen Vortrags, liebe Geschwister, erwähnen wir, wie wir vorhin bereits kurz angekündigt haben, die Zakat aufgrund des vorhandenen Vermögens. Und das vorhandene Vermögen, da sollte man sich ebenfalls bewusst sein, ist es wichtig aus islamischer Sicht, dass du diesen Grundbetrag erreichst. Wenn du diesen Grundbetrag nicht erreicht hast, dann ist diese Zakat für dich keine Pflicht. Und der Grundpreis oder der Grundbetrag ist gemessen am Goldwert. Das heißt, 85 Gramm Gold, 40 Karat Gold, was ungefähr, ich habe es gerade gegoogelt, ungefähr Marktpreis von 5.000, zwischen 5.000 und 5.100 Euro ist. Wenn du diesen Betrag nicht erreichst, dann musst du keine Zakat entrichten. Und wenn du diesen Betrag erreicht hast, yani du bist mindestens im Besitz dieses Betrages, dann ist es sogar erst verpflichtet, wenn du ein Jahr der Hijra quasi diesen Betrag besitzt. Das heißt, selbst wenn du jetzt auf einmal 20.000 Euro besitzt, aber diese 20.000 Euro quasi nicht ein Jahr lang bei dir waren oder nicht ein Jahr in deinem Besitz waren und nachdem dieses Jahr vorüber ist, hast du weniger von diesem Betrag oder du bist nicht mehr im Besitz dieses Betrages, auch dann ist dieser Zakat für dich keine Pflicht. Das heißt, du brauchst diesen Mindestbetrag, wir gehen jetzt einfach mal von 5.000 Euro aus, auch wenn zwischen 5.000 und 5.100 Euro sich irgendwo einpendelt, gehen wir von 5.000 Euro aus. Das heißt, du hast diesen Grundbetrag von 5.000 Euro und du hast ihn mindestens diese Zeitdauer von einem Jahr nach der Hijra. Dann musst du die Zakat entrichten. Und die Zakat sind 2,5% von deinem Vermögen. Das heißt, wenn wir sagen, du besitzt darüber hinaus, du bist im Besitz von 10.000 Euro, dann sind es 250 Euro. Du bist im Besitz von 100.000 Euro, dann sind es 2.500 Euro. Und das zeigt uns, um nochmal dieses Gefühl dafür zu bekommen, guck mal, in welchem Besitz man ist. Ja, wenn man jetzt beispielsweise sagt, du besitzt 10.000 Euro und es ist deine Pflicht, 250 davon zu entrichten, sieht man trotzdem, und das ist die Neigung des Menschen und so tickt der Mensch, dass er immer nur auf das guckt, was er abgeben muss, in Anführungszeichen. Obwohl, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, wird einem bewusst, was für ein Segen das auch für das eigene Vermögen bringt, für deine Familie, für dich selbst. Man schaut auf diese 250 Euro, die man abgeben, abtreten muss, aber schaut nicht auf diese 10.000 Euro, die du besitzt. Ja, nee, was ist das für eine Relation? Natürlich, prozentual wissen wir es jetzt, dass es 2,5% sind, aber auch so von dem eigenen Gefühl, ne, von, was denkst du, wenn man sagt 10.000 Euro und davon drückst du 250 ab? Das ist kein erwähnenswerter großer Betrag auf 10.000 Euro gemessen. Natürlich, wenn wir jetzt umso höher gehen, dann wird der Betrag, den man zu entrichten hat, natürlich auch höher, aber gleichzeitig steigt auch den Geldbetrag, den du hast. Das heißt, diese Relation ist keine hohe Relation, dass man sagt, oh, dieser Kerl, er drückt mich, ich muss jetzt so und so viel abgeben, sondern das kommt aufgrund der Veranlagung und der Neigung des jeweiligen Menschen. Warum? Weil man sich zu sehr an das Vermögen bindet, weil man das Geld zu sehr liebt, weil man zu sehr danach trachtet, weil man vielleicht eine zu große Abhängigkeit hat davon, weil man sich in diese Vermögenswerte verliebt hat, weil es einem schwerfällt, etwas abzutreten. Auch wenn du im Besitz von 10.000 Euro bist, fällt es dir schwer, die 250 Euro abzutreten. Und das ist das, was man uns nochmal bewusst werden sollte. Das, was wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, ist gewaltig. Diese Religion ist gewaltig. Und das, was du abtreten musst in dieser Relation, wie bereits erwähnt, ist kein großer Betrag. Deswegen sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten in dieser Sache. Und einem jeden Einzelnen von uns sollte bewusst sein, dass dieses Vermögen ein Vermögen ist, das man von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und dass man auch danach gefragt wird, woher man es hat und wo man es ausgegeben hat. Dass man sich bewusst ist, dass diese Sache eine schwerwiegende Sache ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn es Allah azza wa jalla so vorschreibt, werden wir nächste Woche Montag wieder weitermachen, da wo wir heute stehen geblieben sind. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لي ولكم.
اللهم آمين.
وكما تعودنا نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع إن شاء الله للحضور لو عندهم أسئلة. الأخت الفاضلة حنان هشام مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تسأل عندها مشغولات ذهبية بما يعادل 115 جرام تلبس جزء منه والباقي مدخرات هل عليهم زكاة؟ نفرق في قضية الذهب بين أمرين. الأول إذا كان الذهب لمطلق الزينة فالراجح لا زكاة فيه. ثاني الذهب للمرأة إن كان لمطلق الزينة ما فيش فيه زكاة وده الراجح. أما إذا كان الذهب للزمان ومدخر للأيام فهذا يسمى المال المقوم فإن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. يعني إيه؟ الزوج كل ما يكون معه قرشين يجيب حتة الذهب للزوجة خليها في إيديكي للزمن لو اتزنقنا نبيع والذهب كده كده بيغلى ما بيقلش كل ما يروح رامي لها حتتين ذهب خلاص كده أو يجيب سبيك ذهب ويحطها في البيت ده اسمه مال مقوم مش زينة. فإن بلغ النصاب لو يعادل 85 جرام أو يزيد وحال عليه الحول الهجري نقدره كام بالمال ونطلع عنه الزكاة عن كل 1025 فقط. يبقى ده بالنسبة للذهب إما أن يكون زينة مطلقة فلا زكاة فيه على الراجع وإما أن يكون مدخرا كمال مقوم وهذا الذي تجب فيه الزكاة بشروطها.
وإذا كان للزينة الشيخ نبغض النظر عن المبلغ إذا كان للزينة فقط
مدام للزينة حتى وإن زاد لا زكاة فيه.
Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, Gehen wir die Fragen durch, die im Livestream gestellt worden sind, und dann an die anwesenden Geschwister, falls noch jemand Fragen hat. Die erste Frage ist eine Schwester, die Frage gestellt hat, in Bezug auf Gold. Wenn man im Besitz von Gold ist, wie man die Zakat entrichtet. Und hier sagt der Scheich, gilt es zu unterscheiden. Die Gelehrten unterscheiden zwischen Gold, das Anwendung findet im täglichen Leben, wie jetzt beispielsweise Schmuck bei einer Frau, dass sie so einen Armreif hat oder eine Kette oder einen Goldring oder wie auch immer. Ne? Wir sprechen über die Frau, nicht über den Mann. Und sie trägt dieses Gold, dann sagen die, alaikum salam, dann ist die Meinung der Gelehrten, dass sie darüber keine Zakat entrichten muss. Egal, auch wenn sie 85 Gramm, auch wenn sie ein Kilo hat, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, aber dann muss sie keine Zakat entrichten, egal wie viel Gold sie besitzt, solange sie es quasi verwendet, solange sie es nutzt, im Sinne von, dass sie es anzieht und so weiter und so fort. Wenn aber die Frau im Besitz von Gold ist und es wird explizit so gehandhabt, dass man sich dieses Gold angeeignet hat für jetzt schwierige Zeiten oder wenn es finanziell nicht mehr so gut läuft. Ja, nee, es wird als eine Anlage, das Gold wird angelegt bei sich selbst, dass man sagt, nach einer gewissen Zeit können wir es wieder verkaufen oder wenn es uns finanziell nicht gut geht, dann verkaufen wir es. Wenn das der Grund ist, dann muss man die Zakat entrichten, sobald man die 85 Gramm erreicht hat.
Herr Mahmoud Naji, يقول هل يجوز المسح على التقية في الوضوء؟ نقول امسح على بعض رأسك وأكمل على تقيتك لأن النبي فعل هذا مسح على بعض الرأس وأكمل على العمامة وأكمل على العمامة إنما الطاقية وحدها لا يجوز إنما ممكن تقلعها وسهل إنما العمامة كان من العسير خلعها فكان يمسح على بعض الرأس ويكمل على العمامة واضح؟ يبقى إذن نقول لك امسح على بعض رأسك وكمل إذا كنت تخشى البرد وكذا من خلع التقي لكن لابد من بعض الرأس لقوله تعالى وبرؤوسكم الباء اختلف حول العلماء بعضهم قال للتبعيد يعني بعض الرأس وده المجزئ وبعضهم قال للإلصاق يعني كل الرأس فنقول لك يا محمود الله يبارك فيك امسح بعض رأسك وكمل على الطقية إلا أن تكون لجرح الرأس مجروحة وما ينفعش اخلعها في جرح في الحالة دي تمسح عليها لأنها تاخد حكم الجبيرة التي لا نستطيع خلعها فتمسح عليها لوجود الجرح في الرأس وعدم وصول الماء إليه أيضا يقول نكملهم يبقى أكتب كده
نعم.
يقول أيضا هل بنت عم أبويا تكون في منزلة عمتي؟ لا ليست في منزلة عمتك لأنها يجوز لك أن تتزوج بها وعلى هذا ليست من المحارم هي أجنبية عنك فليست عمتك ما ينفعش تصفحها باليد لأن في عادات كده غريبة يقول لك أصلها زي عمتي فيحضنها نقول لا ما هي زي عمتك ما هيش عمتك عمتك يا أخت أبيك هذه ليست عمتك خلاص كده فهذه أجنبية عنك فليست بمنزلة عمتك أبدا لكن منزلتها في التوقير والاحترام نعم إنما في المحرمية فلا يقول أيضا هل تجوز العمرة دون محرم؟ أقول لا لا يجوز لا يجوز للمرأة أن تعتمر بلا محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة بغير محرم أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أجاز بعض الفقهاء فقط في حج الفريضة إن توفرت الرفقة الآمنة وإن كنا لا نقول بذلك أيضا
بدون كتاب
نعم بدون كتاب وإن كنا لا نقول بذلك أيضا لماذا؟ لأن شرط الاستطاعة بالنسبة للرجال في الحج المال والصحة أما المرأة مال وصحة ومحرم طب ما عندهاش محرم يبقى غير مستطيعة يبقى ما عليهاش حج يعني تقعد في بيتها وتؤجر على الحج بلا مشق ما دامت راغبة في الحج رب قوم نياتهم أفضل من أعمالهم فأنت غير مكلفة ليه ما عندكيش المحرم استني بقى ما يكون في محرم لسه ما تزوجتيش لما تتزوجي يروح معاك الزوج عندك الأب يروح معاك الأب عندك الأخ يروح معاك الأخ عندك العم سافري مع العم وهكذا لازم يكون في محرم ما في محرم اجلسي في بيتك عزيزة مكرمة ولك الأجر طيب جاوب أسئلة محمود وبعدين ناخد أسئلة أم أحمد
ماشي wir kommen zu den nächsten Fragen, die gestellt worden sind. Eine Frage, die ebenfalls gestellt wurde, ist, ob es erlaubt ist, Al-Mash über eine Kopfbedeckung zu machen. Mash ist bekanntlich oftmals das, was man über die Strümpfe macht. Ob Al-Mash auch erlaubt ist, in Form, yani wenn man eine Kopfbedeckung trägt, sei es jetzt eine Kopfbedeckung, wie es der Sheikh hat oder eine ähnliche. So sagt der Sheikh, dass man mindestens einen Teil seines Kopfes schon berühren sollte beim Waschen. Und dann ist es okay, wenn man beispielsweise die restliche Fläche des Kopfes, welche von dieser Kopfbedeckung bedeckt ist, dass man dann über die Kopfbedeckung geht und das ist kein Problem. Der Beweis dafür ist, dass überliefert worden ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls diese Imama getragen hat. Das ist ein bisschen komplizierter auch zu lösen und wieder zu binden. Das ist, habt ihr mit Sicherheit schon öfters mal gesehen, dass man diesen Turban quasi gebunden hat. Und das überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch teilweise hierüber Al-Masih gemacht hat, außer wenn es jetzt so ist, dass du eine Kopfverletzung hast und du hast einen Verband oder ähnliches, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Dann kannst du nur über diesen Verband oder diese Abdeckung über deinen Kopf Al-Masih machen und dann musst du nicht zwangsläufig zu sagen, okay, ich muss jetzt krampfhaft irgendwie den Kopf berühren, weil das natürlich auch gefährlich sein kann, wenn da eine offene Wunde ist oder ähnliches. Die nächste Frage, die gestellt worden ist, ist die Cousine meines Vaters wie meine eigene Tante zu betrachten? Die Antwort darauf ist nein. Die Cousine deines Vaters ist nicht wie deine Tante zu betrachten. Oftmals und vor allem in unseren Herkunftsländern wird das vielleicht so gelebt, dass man sagt, ja, das ist wie meine Tante, ich umarme sie und ich bin mit ihr und so weiter und so fort. Man sollte sich bewusst sein, sie ist selbstverständlich mit Respekt zu behandeln und alles, was dazugehört, aber sie ist nicht in Form wie deine eigene Tante oder ähnliches. Du darfst nicht mit ihr allein sein, oder, ne, weil du sie ja theoretisch auch heiraten dürftest. Die nächste Frage ist, ist es mir erlaubt, eine Umrah zu vollziehen ohne einen Mahram? Mahram ist zu Arabisch die Begleitperson, die dir zur Verfügung steht als Frau, die männliche Begleitperson, die aber ebenfalls eine familiäre Zugehörigkeit zu dir hat. Ja, nee, nicht nur, dass man sagt, okay, er ist jetzt mein Cousin, das reicht nicht aus, sondern Mahram könnte dein Vater, dein Bruder oder ebenfalls dein Onkel sein. Darf ich eine Umrah machen ohne meinen Mahram? Die Antwort darauf ist nein. Selbst bei der Hajj hat der Sheikh erwähnt, es gibt die Meinung, aber der Sheikh vertritt nicht diese Meinung. Es gibt die Meinung, dass es heißt, bei der Hajj darf ich, wenn ich auch keinen Mahram habe, darf ich eine Hajj machen, ohne einen Mahram zu haben. Weil sie sagen, okay, wenn du die Zeit hast und körperlich dazu in der Lage bist und das Vermögen hast, und eine vertrauenswürdige Person hast, mit der du reisen darfst, dann mach das. Der Sheikh sagt allerdings, und ich wiederhole nochmal, das ist nicht die Meinung, die er vertritt. Der Sheikh vertritt die Meinung, bei einem Mann ist es ausschlaggebend, dass er gesund ist und das Vermögen hat, die Hajj zu vollziehen. Bei der Frau gibt es eine dritte Bedingung, sie muss das Vermögen haben, sie muss körperlich in der Lage sein, die Hajj zu vollziehen und sie muss in Begleitung eines Mahrams reisen.
طبعاً مع التنبيه في هذه المسألة نفرق بين البدء وبين اللي فعل. طب واحدة حجت بلا محرم اعتمرت بلا محرم وبتسأل بعد ما خلصت ما حكم حج الحج؟ الحج صحيح والعمرة صحيحة لكنها آثمة للمخالفة، لكن الحج فريضة سقطت خلاص بالفعل خلاص. يبقى اللي تسأل بعد ما عملت نقول لها الحج لا صحيح، إنما أنت آثمة للمخالفة، إنما نقول لمن تريد لا تفعله إلا بالمحرم.
Gilt es natürlich auch zu unterscheiden, und das ist immer wichtig, wenn man sich solche Urteile anhört oder wie die Fuqaha zu dem jeweiligen Urteil gekommen sind. Das gilt jetzt natürlich nicht, wenn eine Frau bereits eine Umrah vollzogen hat oder eine Hajj vollzogen hat und sie hört jetzt dieses Urteil. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihre Hajj nicht gültig war, nach der Meinung, die der Sheikh vertritt, oder ihre Umrah ungültig war. Nein, inshallah ist es eine gute Sache und es ist angenommen bei Allah subhanahu wa ta'ala, sowohl die Hajj als auch die Umrah natürlich, wenn die jeweiligen Bedingungen dafür erfüllt waren. Es ist nur, sie hat in dieser Sache einen Fehltritt sich geleistet, dass sie diese Reise vollzogen hat ohne einen Mahram. Dieses als Fehltritt zu urteilen oder zu werten, allerdings die gesamte Reise an sich, die Ausführung dieser Pflicht ist jetzt nicht anzuzweifeln oder ähnliches.
الأخت أم أحمد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم مبارك في جو آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي، رجل اشترى بناية هو وزوجته وجعلها مسجدا للمسلمين، هل يسمى هذا بيتا لله عز وجل؟ وإن كان غير ذلك فما الذي على صاحب البناية فعله؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا وقرئت بالكسر كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. القطا نوع من أنواع الطيور، حمام له عش صغير جدا بيضع فيه البيض للتفريخ. فشوف هنا لو ساهمت في بناء مكان للصلوات وللجمع والجماعات ولو كان صغير حجم فلك بيت في الجنة. وهذا البيت مدام جعل مسجدا تقام فيه الجمعة والجماعات فهذا بيت لله في أرضه، ولكم الأجر المذكور في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأبشري يا أم أحمد بخير.
خلاص. Okay. Die nächste Frage, die gestellt worden ist, es wird gesagt oder es wird die Frage gestellt, dass ein Ehepaar sich ein Gebäude gekauft hat und dieses Gebäude als Moschee zur Verfügung gestellt hat den Muslimen. Ist das zu werten als ein Haus Allahs? So sagt der Sheikh. Man sollte sich bewusst sein, was das für eine gewaltige Belohnung ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auch immer auf dem Wege Allahs eine Moschee baut, auch wenn es nur von der Größe eines Vogelnestes ist, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala ein Schloss quasi im Paradies bauen. Wie ist es dann erst mit einem Gebäude, das man dafür zur Verfügung stellt? Ja, nee, mit der nötigen Aufrichtigkeit ist das eine angenommene Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich auch noch, wenn das Freitagsgebet und die Gemeinschaftsgebete darin verrichtet werden, dann ist das ein Haus von den Häusern Allahs.
Abu Yunus barakallahu fi biqulli, laysat hunak as'ila shaykhna al-fadil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.